Reden wir über Thüringen. Der politische Podcast von TA, TLZ und OTZ schaut jetzt im Landtagswahlkampf insbesondere darauf, was haben eigentlich die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten vor, wenn sie am 1. September mit ihren Parteien in den Landtag einziehen. Wenn sie nicht in den Landtag einziehen, dann hatten sie was vor, haben es aber nicht geschafft. Einer, der mit seiner Partei so ein bisschen in der Todeszone unterwegs ist, ist Georg Mayer, Spitzenkandidat der SPD. Georg Mayer ist Innenminister, war vorher Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, kommt eigentlich aus Frankfurt und hat dort eine Bankerkarriere hinter sich gebracht, bevor er in die Politik gegangen ist. Georg Mayer ist 57 Jahre alt und er ist ein Mann der Tat. Als er nach Thüringen kam, zog er aufs Land, um die Thüringerinnen und Thüringer ein bisschen besser zu verstehen. Jetzt wohnt er aber doch in Erfurt. Auch darüber werden wir sprechen. Wir, das sind heute Elena Vogel und ich, Fabian Klaus. Im politischen Podcast reden wir über Thüringen. Herzlich willkommen, Georg Mayer.
Hallo.
Auch ein Hallo von mir. Hallo. Herr Mayer, sagen Sie mir, haben Sie ein Wahlziel?
Ja, natürlich habe ich Wahlziele.
Was ist Ihr Wahlziel?
Dass wir die SPD wieder zweistellig bekommen.
Zweistellig?
Ja.
Gerade dümpelt Ihre Partei irgendwie bei 7%.
Ja, ich weiß, das ist schön und das ist auch jetzt immer wieder schick zu sagen, ja, Todeszone und dümpelt rum und so weiter und so fort. Also ich bin der festen Überzeugung, dass es uns gelingen wird, deutlich zuzulegen.
Aber schön ist das natürlich nicht. Also wenn man über die einstmals stolze Sozialdemokratie spricht und dann redet man über eine Partei, die bei 7% in den Umfragen ist, da müssen wir ja wirklich mal drüber reden. Woran liegt denn das?
Ja.
Ist ja nichts schön dran.
Es gibt durchaus Bewegungen momentan im Parteiensystem. Das erleben wir ja auch bei anderen Parteien. Die SPD ist und bleibt eine Volkspartei. Sie hat in Thüringen natürlich etwas schwierigere Rahmenbedingungen als zum Beispiel in den westlichen Bundesländern. Das war schon immer so. Ja, wir haben natürlich damals 1990 komplett neu angefangen. Wir hatten nicht die Strukturen, die andere Parteien hatten. Und insofern war der Weg natürlich immer ein etwas steinigerer. Ja. Nichtsdestotrotz bleibt es unser Ziel. Wir wollen stärker werden. Wir wollen deutlich stärker werden. Wir wollen zweistellig werden. Und ich bin auch weiterhin, ich lasse mir den Optimismus jetzt einfach auch nicht ausreden, dass das gelingen wird, weil wir nämlich in diesem Wahlkampf sehr deutlich machen, wofür wir stehen. Als Sozialdemokratie, als Volkspartei. Dass wir für die da sind, die den Laden am Laufen halten. Und das ist die Perspektive, die wir deutlich machen werden. Weil in diesem Wahlkampf wird nämlich nicht über Krieg und Frieden oder bei der Landtagswahl über Krieg und Frieden in der Ukraine entschieden. Es wird auch nicht darüber entschieden, ob wir aus dem Euro austreten oder dass die aus der EU. Und es wird auch nicht darüber entschieden, ob man jetzt gendert oder nicht, ob man Winnetou sagt oder nicht. Also diese ganzen Kulturkampfthemen und weltpolitischen, geopolitischen Themen, die sind wichtig. Beteilige ich mich gerne auch an der Diskussion. Aber jetzt geht es um Thüringen.
Das sind ja dann die Inhalte, Herr Mayer, über die wir gleich noch reden werden. Aber vorher reden wir, glaube ich, noch mal ein bisschen über was anderes. Ne?
Über die Volksparteibegriff. Also 7%, kann man dann noch von der Volkspartei reden?
Bissi, erstmal die aktuellen Umfragen sind erstmal Umfragen.
Genau, ja. 7%.
Und da gab es auch schon eine Entwicklung. Wir haben leicht zugelegt. Ja, und wir standen bei der letzten Landtagswahl bei 8%.
Also, kann man da noch, also über
damit sind wir nicht zufrieden. Aber das, was hier so ein bisschen so, was hier mitschwingt, ist, dass die, sag ich mal, das Totenglöcklein geläutet hat und so weiter und so fort. Diese Auffassung teile ich nicht. Ist ihr gutes Recht, immer und immer wieder darauf zu verweisen, dass es jetzt, sag ich mal, gerade nicht so prickelnd aussieht, was die Umfragen anbelangt. Aber natürlich haben wir den Anspruch, eine Volkspartei zu sein. Weil, was macht eine Volkspartei? Die versucht, das Volk, natürlich den größten Anteil, den man sich vorstellen kann, wenn man sich als eine Volkspartei der linken Mitte betrachtet, zu erreichen.
Ja.
Und genau die Themen. Und nicht versucht, Identitätspolitik zu machen, weil die Summe von Minderheitenpolitik führt nicht zu einer Mehrheitspolitik. Und insofern ist es wichtig, dass wir als Volkspartei tatsächlich hauptsächlich diejenigen in den Blick nehmen, die diesen Laden und dieses Land am Laufen halten und groß gemacht haben.
Zweistellig wollen Sie werden, haben Sie gerade gesagt. Sie sind SPD-Chef in Thüringen. Wie lange können Sie sich noch halten, wenn Sie das Ziel verfehlen?
Also erstmal werde ich dieses Ziel erreichen, davon bin ich überzeugt. Ich habe mir in meinem Leben schon öfter mal Ziele gesetzt. Natürlich, nicht jedes Ziel kann man sofort erreichen, aber ich werde weiterhin dafür kämpfen. Und ich werde diesen Optimismus mir auch nicht nehmen lassen.
Okay, weil es so schön ist,
Sie können noch ganz viele Fragen in die Richtung.
Ja, ich stelle noch eine Frage in die Richtung. Weil es ja doch auch so ist, dass Parteien gewählt werden, denen die Menschen vertrauen. Das ist ja Ihr Anspruch. Jetzt haben wir die SPD in Thüringen hat es ja in schöner Regelmäßigkeit auch geschafft, sich selbst zu zerlegen, wenn mal wieder eine Wahl anstand. Ein paar Landesvorsitzende wurden vor ihrer Zeit verschlissen. Sie sind schon sehr lange dabei. Jetzt haben sie aber einen Nominierungsparteitag hinter sich gebracht, wo dann doch auch Widerstand zutage getreten ist. Ich sag mal, Diana Lehmann als Beispiel, die sich dann auch öffentlich geäußert hat. Mit Frau Taubert ist eine verdiente Ministerin plötzlich auf Platz 12, die sich wieder um ein Landtagsmandat bewirbt. Dieser Bruch auch oder dieser Streit innerhalb der SPD, der trägt doch überhaupt nicht dazu bei, dass das passiert, was Sie sich eigentlich vorgenommen haben. Dass die Menschen eine Partei wählen, denen sie vertrauen können.
Also das, was Sie jetzt formuliert haben, von Bruch geredet haben und so weiter, ist nicht der Fall. Natürlich ist es so, bei einem Nominierungsparteitag, da unterscheiden wir uns natürlich von anderen Parteien, insbesondere neue Parteien, die mit, weiß ich nicht, 39 Mitglieder, 37 Listenplätze vergeben, in einer Partei wie der SPD, die von Anbeginn an demokratisch ist, kommt das natürlich auch immer innerhalb auch zu Wettbewerb, auch um Köpfe. Das gehört dazu. Und ein Nominierungsparteitag, wo es dann auch zu Kampfkandidaturen kommt, ist nichts Schlechtes. Ist gut für die Demokratie.
Aber wäre es gerade nicht bei Frau Taubert wichtig gewesen, wir sie auch in einem Wahlkreis wie Kreiz zu stärken, wo sie ja gegen Björn Höcke zum Beispiel antritt?
Also diese Erzählung, dass Frau Taubert jetzt völlig chancenlos ist auf Listenplatz 12, ist eine, die finde ich ja spannend, weil die ja nicht gegeben ist.
Wer ist auf Listenplatz 12 in den Landtag eingezogen in den letzten Jahren?
Ja, wenn ich jetzt also, und das lasse ich mir einfach nicht ausreden, das Ziel anstrebe, dass wir mindestens zweistellig werden. Und dann gibt es ja auch bestimmte Regelungen innerhalb unserer Partei, dass dann auch gegebenenfalls Menschen, die in die Regierung einziehen, dann eben nicht ihr Mandat länger behalten, rutschen welche nach. Also die Chancen sind sehr gut, dass auch Frau Taubert...
Das heißt, Sie würden Ihr Landtagsmandat diesmal schneller abgeben als 2019?
Sie haben ja mir eine Frage gestellt, was Frau Taubert anbelangt. Und ja, ich habe ja eben darauf geantwortet. Alles gut. Und in dieser Antwort habe ich relativ klar gesagt, wie wir uns da verhalten. Und insofern, es gibt keinen Bruch innerhalb der SPD. Es gibt natürlich bei solchen Listenparteitagen, das ist das Normalste von der Welt, auch Enttäuschung. Und diese Enttäuschungen brechen dann auch manchmal durch und dann werden Interviews geführt. Das habe ich nicht so richtig gut gefunden, weil ich persönlich habe mich dazu nicht geäußert. Aber es ist nun mal so. Wir haben uns letzte Woche alle zusammengesetzt. Die führenden Köpfe der Thüringer Sozialdemokratie haben was Schönes gegessen.
Was gab's?
Jeder durfte sich aussuchen.
Ah, à la carte.
Und wir haben, da waren die Jusos dabei, da waren andere dabei, die jetzt in der Landtagsfraktion eher als links einsortiert werden. Da waren Leute aus den Ministerien dabei, die Verantwortung tragen. Und wir haben uns eingeschworen, gemeinsam nach vorne geblickt. Und es war eine hohe Harmonie zu da, weil jetzt schließen sich die Reihen. So war meine Wahrnehmung. Wir haben uns darüber ausgetauscht, wie denn der Wahlkampf läuft, wie wir wahrgenommen werden, wie die Kampagne läuft, die ich ja auch natürlich verantworte als Spitzenkandidat. Und die Rückmeldung war jetzt aus allen Bereichen, das ist eine gute Kampagne, die ist sehr klar.
Und deutlich.
Und deutlich, genau, wollte ich gerade sagen. Und wenn es so wäre, dass jetzt zum Beispiel die Jusos sagen, mit dem Landesvorsitzenden können wir gar nicht, dann würden die ja auch keine Plakate hängen. Wer aber durch Erfurt fährt, sieht sehr viele Plakate.
Überall Sie.
Nicht ich, sondern sehr viele Themenplakate. Und wer, wie gesagt, in den einzelnen Bereichen der Stadt durch die Gegend fährt, sieht natürlich auch in großer Anzahl die Kandidierenden. Nicht nur der Landesvorsitzende. Ich bin das natürlich der Kopf der Kampagne, ich bin der Spitzenkandidat. Das ist ganz klar, dass die Großaufsteller sehr stark auch auf mich zugeschnitten sind. Das gehört dazu. Aber so ist es. Ich nehme wahr, die Partei kämpft und ich kriege das auch gespiegelt.
Dann wollen wir jetzt mal nach vorne schauen. Wahrscheinlich sitzt die SPD ja wieder nach dem 1.9. mit, wenn es um eine neue Regierung geht. Haben Sie einen Wunsch, Koalitionspartner?
Jetzt kommt die Koalitionsfrage. Erstmal die SPD so mehr oder weniger.
Erstmal nehmen wir die SPD auswandern und jetzt machen wir jetzt die Koalition.
Fragen wir mal, wer sind sie denn überhaupt noch? Sind sie überhaupt noch wer? Kann man überhaupt noch mit dieser Partei rechnen? Und jetzt plötzlich kommt die Koalitionsfrage. Das ist, das ist ja toll, dass man jetzt also das antizipiert. Das ehrt uns natürlich auch, dass wir jetzt dann doch nicht abgeschrieben werden, sondern dass wir...
7% sind sie ja noch gut dabei.
Ja, genau. Und wir werden deutlich stärker werden. Davon gehe ich aus. Davon bin ich überzeugt. Weil für uns ist wichtig, nicht was in Talkshows gesprochen wird, sondern das, was am Küchentisch gesprochen wird. Und das sind unsere Themen. Das sind sozioökonomische Themen. Und ich komme gleich zur Koalitionsfrage. Nur, ich muss ein bisschen ausholen, damit ich das auch erklären kann, was für uns wichtig ist.
Sie könnten natürlich schneller über Inhalte sprechen, wenn Sie die Koalitionsfrage einfach beantworten.
Vielleicht habe ich doch die Möglichkeit, weil diese Frage natürlich eine wichtige Frage ist, aber trotzdem kurz herzuleiten, was für uns wichtig ist. Und ich glaube, wie gesagt, ich habe es eben schon gesagt, es geht in Thüringen jetzt am 1. September nicht um Weltpolitik, die ist wichtig, sondern es geht um Thüringen, die Zukunft und den Weg Thüringens in die Zukunft. Was brauchen wir dazu? Aus meiner Sicht eine demokratische Mehrheitsregierung. Die Minderheitsregierung hat halbwegs funktioniert, war mühsam, aber wir haben natürlich dadurch auch ein bisschen Boden verloren im Vergleich zu anderen Bundesländern, die teilweise schneller entscheiden konnten und teilweise auch stringenter, weil es natürlich jetzt so ist, dass wir sehr viel Kompromisse auch machen mussten. Das ist, gehört zur Politik dazu, aber es war halt langsam und mühsam, auch was den Haushalt anbelangt. So, Koalitionsfrage. Es gibt demokratische Parteien und es gibt die AfD. Mit denen werden wir definitiv nichts machen. Demokratische Parteien sind für uns koalitionsfähig. Wir haben ja nicht die Ausschlüsse Rittes, die ja um sich greift, sondern wir sind diejenigen, die sagen, zuerst das Land. Das ist, glaube ich, ein Spruch von einem Ministerpräsidenten.
Nennen wir ihn Bernhard Vogel, CDU-Ministerpräsident.
Also jetzt aus meiner Partei, aber ich beherzige diesen Spruch gerne. Das heißt, es muss etwas dabei rauskommen, was gut fürs Land ist. Und da wollen wir natürlich, falls es zu diesen Verhandlungen kommt, Koalitionsverhandlungen auch natürlich zur Geltung bringen, was für uns wichtig ist und was wir glauben, was für die Menschen wichtig ist. Also zum Thema, zum Beispiel das Thema Pflege, das Thema Rente, das Thema Löhne. Also gerade die ganz elementaren Fragen im Zeitalter der Inflation und so weiter. Das muss sich in diesem Koalitionsvertrag abbilden. Zum Beispiel das Thema 500 Euro Weihnachtsgeld für Grundrente.
Kommen wir gleich drauf. Ganz kurz vorher noch eine Frage. Das BSW ist für Sie auch ein potenzieller Partner?
Wissen Sie, das BSW ist schwer zu greifen momentan. Ich habe mir jetzt auch in Vorbereitung unseres heutigen Podcasts nochmal das Programm angeguckt. Es ist unglaublich schwierig, diese Partei zu fassen, auch anhand des Programms. Das ist so ein Sammelsurium, auch an Ideen und Personen.
Aus allen Parteien?
Und also früher in allen Parteien. Allen Parteien, ja. Was mir dabei nicht so gefällt, ist natürlich die populistische Attitüde, die sehr stark zum Ausdruck kommt. Manchmal Nationalismus, manchmal Sozialismus. Außenpolitik ist grausam. Aber es geht ja, wie
aber
gesagt,
die wird nicht in Thüringen gemacht.
Die wird nicht in Thüringen gemacht. Oder wenn, dann nur über den Bundesrat, aber nur im
ganz dosiert,
Teilbereich.
Sehr dosiert.
Also ich weiß noch nicht, wer diese Partei ist. Ich sehe nur überall in den Straßen eine Frau, Frau Wagenknecht, also auf den Plakaten, die aber hier nicht gewählt werden kann. Das ist immer so eine Frage. Und auch wenn es sich eine Partei nach einer Person benennt, finde ich persönlich auch ein bisschen, hat so ein Geschmäckle.
Wie würden Sie das bezeichnen, wenn auf so einem Plakat eine Frau drauf ist, die nicht gewählt werden kann? Was ist das dann? Was
macht das ist auch ein bisschen Wählertäuschung, weil die glauben ja wirklich, dass Frau Wagenknecht dann vielleicht hier eine Rolle spielt. Aber das wird sie ja nicht, das hat sie ja schon ausgeschlossen.
Ja, klar.
Also insofern wird plakatiert mit einer Person, die hier nicht antritt, die sicherlich Einfluss nehmen wird, weil die nimmt ja jetzt schon Einfluss von, es wird ja alles von Berlin aus hier gesteuert, würde ich mal sagen.
Würde aber, Katja Wolf natürlich sehr widersprechen.
Ja, also wie gesagt, ich schließe das nicht aus, ich habe das jetzt schon mehrfach gesagt, aber man muss natürlich sehen, was jetzt dabei rauskommt und wie sich das BSW noch weiterentwickelt.
Vielleicht können wir es ganz, ganz kurz noch mal sehr präzise sagen. Haben Sie Wunschkoalitionspartner, wenn ja, welche?
Ich habe eben gesagt, demokratische Parteien, das ist für mich jetzt wichtig, was das Land anbelangt. Und da gibt es jetzt nicht eine Präferenz zu sagen, mir ist die und die Partei grundsätzlich sympathisch, ich möchte das mit dieser Partei tun, also eine Koalition eingehen, sondern mir geht es um die Interessen des Landes. Und letztendlich natürlich auch das, was wir auf die Wahlplakate schreiben, soll dann auch Realität werden. Und da wird man sehen, was dabei rauskommt. Die SPD war in der Vergangenheit die Partei, die Brücken gebaut hat. Personen der SPD haben Brücken gebaut. Die waren gut fürs Land. Gerade auch in der zurückliegenden Koalition, weil man ja natürlich weiß, dass Zusammenarbeit zwischen Linke und CDU manchmal herausfordernd ist, braucht immer jemand, der da sage ich mal, die Brücke baut. Und das wird auch unsere Aufgabe dann gegebenenfalls in Zukunft sein.
Apropos Linke, wie finden Sie eigentlich Bodo Ramelow so als Ministerpräsidenten?
Ich schätze Bodo Ramelow sehr, persönlich, aber auch in seiner Funktion als Ministerpräsident. Er hat sehr viel für dieses Land getan und erreicht.
Dann kommen wir mal Richtung Inhalte, würde ich sagen.
Oder? Ja, 15 Minuten, jetzt können wir mal über Inhalte sprechen.
Stichpunkt beitragsfreies Kita-Jahr. 2021 haben Sie noch gesagt, weiß ich jetzt auch nicht, nicht so richtig geil. 2023 hat dann die SPD die vollständige Beitragsfreiheit gefordert. Richtig stringent ist das nicht.
Wieso ist das nicht stringent?
Wenn man das erst anzweifelt und dann zwei Jahre später quasi nochmal rumzweifelt.
Es ist ja manchmal tatsächlich so, dass man innerhalb einer Partei dann tatsächlich versucht, auch priorisieren. Und in dem Zusammenhang war für mich die Frage, die im Raum stand, was ist jetzt zentral oder was ist jetzt der erste Schritt? Verbesserung der Qualität und dann die Beitragsfreiheit. Weil beides gleichzeitig schien ja auch kostenmäßig nicht zu funktionieren. Ich möchte nämlich für mich in Anspruch nehmen, dass ich ein pragmatischer, realitätsnaher Politiker bin, der versucht, auch wenn er etwas sagt, nicht nur versucht, sondern ich nehme das für mich in Anspruch, dass es dann auch funktioniert. Und das war eine Überlegung, die ich angestellt habe. Jetzt haben wir den Betreuungsschlüssel deutlich verbessert. Also an der Qualität mangelt es jetzt nicht mehr. Und jetzt können wir den nächsten Schritt in den Blick nehmen. Aber ich sage es gleich vorweg, weil Sie da wahrscheinlich gleich mitkommen. Weil wir auf die Wahlplakate natürlich auch das Thema Mittagessen, kostenloses Mittagessen geschrieben haben, was uns ganz wichtig ist. Weil es leider so ist, dass viele gerade natürlich Einkommensschwächere sich das nicht mehr leisten können, beziehungsweise die Kinder vom Mittagessen dann halt auch abmelden. Und wenn Sie jetzt gleich fragen, wer soll das bezahlen, was Sie ja hier schon intoniert haben.
Ja, ich bin heute gut drauf.
ich auch. Ist das natürlich eine Frage bei der Haushaltsaufstellung, muss man sich das vor Augen halten, wie das finanzierbar ist. Es gibt ja Parteien, die haben andere Präferenzen, also die CDU wollte jetzt unbedingt die Grunderwerbsteuer senken, was uns eine Menge Geld kostet. Das kostet uns eine ganze Stange Geld. Und die Frage ist halt, wem kommt das, also diese Steuererleichterung zugute? Ja, das wird auch junge Familien zugutekommen, die sich Wohneigentum kaufen. Aber es kommt natürlich auch vielen, vielen anderen, die es eigentlich nicht nötig hätten, zugute.
Ja, aber das beitragsfreie Kindergartenjahr kommt auch vielen zugute, die es nicht nötig hätten.
Das wäre das Sie jetzt werden. Das war bei Ihrer Festlegung. Aber ich habe ja, wir haben ja erst.
Das war Ihre Worte 2021.
Wir haben, ja, die gehe ich jetzt auch nicht aus dem Weg, sondern ich habe ja gesagt, was auf den Wahlplakaten steht. Und da steht nicht drauf, beitragsfreies Kindergartenjahr.
Da steht kostenloses Mittagessen. Also das heißt, das würde erstmal davor stehen.
Für mich ist deutlich, da wird eine Priorität gesetzt.
Ja.
Ja, und das, der zweite Schritt muss man dann sehen, wie das mit der Finanzierung funktioniert. Wir können natürlich unseren Haushalt auch nicht überfordern. Wir haben schon zwei beitragsfreie Kindergartenjahre geschaffen. Und ein drittes wird angestrebt. Da sind wir übrigens auch nicht ganz alleine mit diesen Forderungen. Und ich habe auch gerade bei BSW gelesen, die wollen das auch. Also insofern, da gibt es ja schon mal eine Schnittmenge, aber auch mit anderen Parteien, also zumindest mal in diesem Bereich. Und insofern.
Wenn Sie jetzt noch den inneren Frieden wollen, dann haben Sie einen Koalitionspartner.
Was? Wenn ich noch?
Den inneren und äußeren Frieden wollen.
Also ich bin.
Reden wir noch mal was anderes, weil wir bei Kindergarten gerade sind. Ich habe Ihre Partei ja so in Erinnerung, auch aus der Corona-Zeit noch, als die Partei, die relativ schnell und glaube auch zuerst, und da haben Sie tatsächlich auch als Sozialdemokratie einen Punkt, sich Gedanken darüber gemacht hat, was macht eigentlich Corona mit Kindern und was macht das mit Familien. Dann gab es digitale Familiengipfel, es gab verschiedenes. Aber irgendwie ist es relativ ruhig darum geworden, um so diese Aufarbeitung der Corona-Folgen. Ich kann mich erinnern an einen Genossen, der wollte eine Enquete-Kommission, insbesondere darauf bezogen. Was ist denn daraus geworden, aus diesem ja, guten Ansatz, den Sie damals hatten?
Also ich kann das nicht so wahrnehmen, dass ich mal die Interessen der Familien jetzt aus dem Blickfeld der SPD geraten sind. Ganz im Gegenteil.
Es ist still geworden darum. Gerade mit Blick auf Corona-Aufarbeitung.
Nein, ich sage bei jeder Veranstaltung, als der Bundeskanzler da war, sage ich öffentlich. Gut, die TA hat jetzt nicht darüber berichtet, aber.
Wir nehmen auch nicht jede Wahlkampfveranstaltung mit, Herr
Mayer. Ja, ich habe nur wahrgenommen, weil dort habe ich ja kurz ein paar Sätze gesagt, auch was die Ziele der SPD sind. Wir wollen das familienfreundlichste Bundesland werden. Das sage ich eigentlich auf jeder Veranstaltung. Das heißt, es ist nicht in den Hintergrund gerückt. Es muss jetzt nur konkret gemacht werden. Ich habe eben schon gesagt, ich bin ein Mensch, Pragmatiker. Konkrete Lösung an der konkreten Lebenswirklichkeit der Menschen in Thüringen. Und dafür haben wir auch Vorschläge. Das kostenfreie Mittagessen habe ich ja schon erwähnt für im Kindergarten und Schule. Aber wir wollen natürlich auch das Thema Pflege. Und da fragen Sie sich, was hat das mit Familie zu tun? Weil wir in den Köpfen haben wir Bilder so nach dem Motto, Vater, Mutter, Kind, Kinder.
Sie wollen pflegenden Angehörigen jetzt Geld bezahlen.
Ich will das Thema Pflege erstmal in den Mittelpunkt rücken, weil 275.000 Menschen in Thüringen pflegen, zum Beispiel Angehörige. Und jetzt hat man schon wieder ein Bild im Kopf, was gar nicht so richtig zutreffend ist, dass man sagt, ja, da ist ein älteres Ehepaar, dem einen geht es nicht so gut und der Lebenspartner oder der Ehepartner pflegt den anderen. Ja, das gibt es, aber was es auch sehr häufig gibt, ist, dass Eltern ihre behinderten Kinder zu Hause pflegen und dafür auch Einbußen in Kauf nehmen. Genau für diese Zielgruppe. Also gar nicht so sehr die Älteren, sondern die Jüngeren, die im Leben stehen, die berufstätig sind. Viele Frauen verzichten, sage ich mal, auf eine volle Berufstätigkeit, gehen in Teilzeit, weil sie zu Hause jemanden zu pflegen haben. Das sind oft auch Kinder. Aus verschiedensten Gründen, weil sie Einschränkungen haben, weil es auch gerade in der Schule nicht so läuft. Aber genau für diese Leute, genau für diese Gruppe haben wir einen Lösungsvorschlag. Und schon wieder bin ich beim Thema konkret, ganz klar fassbar, messbar, dass wir das Modell, was in Österreich ganz gut funktioniert, im Burgenland und in Niederösterreich mittlerweile auch, dass wir diese Angehörigen einstellen in einer Landesgesellschaft. Und dazu führen wir intensiv gerade auch Gespräche mit Organisationen, die in diesem Bereich tätig sind.
Wie sehen die konkret aus, diese Gespräche?
Wir vertesten dieses Modell auf Übertragbarkeit auf Deutschland. Mhm. Weil natürlich Österreich ein etwas anderes System hat, auch im Pflegebereich.
Das heißt, es gibt schon so eine Art Pilotlandkreis, wo man das ausprobieren könnte?
Wir sind ganz konkret dran. Ich kann jetzt noch nicht Namen nennen, aber wir sind mit...
Das ist aber schade.
Wohlfahrtspflege, sage ich mal im weitesten Sinne, mit Organisationen in diesem Zusammenhang, sind wir dabei, eine Tiefenprüfung zu machen. Bis ins Detail. Gibt es irgendwo ein Killerkriterium, dass das nicht funktionieren könnte? Und wir sind noch auf keines gestoßen. Okay. Aber auf was wir gestoßen sind, ist großes Interesse und Aufmerksamkeit. Weil endlich eine Partei mal kommt, auch mit einem innovativen Ansatz in diesem Bereich. Wir haben es nicht erfunden, wir nehmen es für uns auch nicht in Anspruch. Aber die Österreicher haben da einen Weg beschritten, den kann man auch mal in Thüringen beschreiben. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, die Lebenswirklichkeit der Menschen hier in Thüringen, 275.000 Menschen betrifft es, und eine Lösung dafür. Die wird das Problem Pflege nicht auflösen, sofort. Aber es ist ein Baustein. Und mir kommt es darauf an, diese Wolkenkuckucksheime, die hier ständig durch, sag ich mal, auch durch die Kassetten gehen, dass wir das durchbrechen. Volkspartei, linke Volkspartei, Familienpartei, das ist das unser Anspruch. Und weil so viele Menschen betroffen sind und wir jetzt auch Lösungen in den Raum stellen, bin ich weiterhin zuversichtlich, dass diese Menschen auch sagen, diesmal will ich SPD, weil hier wird es konkret.
An der Stelle könnten wir jetzt Schluss machen, aber ich glaube, wir haben noch zwei Themen. Ne?
Noch was. Genau, Thema Migration. Ist auch ein Thema, was viele in diesem Land beschäftigt. Die SPD fordert ein Ausbildungsprogramm zur Gewinnung von ausländischen Fachkräften. Was heißt das? Was wollen Sie machen? Also wir können ganz konkret werden.
Also wir haben was jetzt. Wir reden jetzt über Einwanderung. Genau. Ja, es wird ja gerne alles so in
wir
einen Topf geworfen.
Es
geht um Asyl und die
Jetzt reden wir nicht über qualifizierte Zuwanderung.
Zuwanderung. Es gibt ja verschiedene Programme, die auch, sage ich mal, von Seiten der SPD-Ministerien, insbesondere Wirtschaft natürlich, vorangetrieben wird. Das Thema gezielte Fachkräftegewinnung in Ländern. Zum Beispiel, der MP redet ja gerne über Vietnam, aber es gibt natürlich auch noch andere Länder, die dafür besonders geeignet sind, dass wir die hier nach Deutschland bringen. Dazu braucht es aber bestimmte Voraussetzungen. Natürlich müssen die bestimmte Qualifikationen, Sprachkenntnisse mitbringen. Visaerteilung ist wichtig im Vorfeld. Dann auch Anerkennung von ausländischen Abschlüssen. Das ist ein Gesamtpaket, was wir leisten müssen. Und wenn die jungen Menschen dann hier sind, sollen sie auch im Rahmen der GPS, German Professional School, sag ich mal, auch so hier betreut werden, dass sie auch hier bleiben, dass sie klarkommen mit unserer Kultur, mit dem Wetter, mit den Rahmenbedingungen, mit Bürokratie und dass sie hier bleiben. Das ist das, was wir...
Das ist einfach ein enges Betreuungsprogramm.
Ist das so ein Campusmodell. Man kann sich das vorstellen wie bei einer Universität tatsächlich und das machen wir ja jetzt in verschiedenen Landesteilen. Und das ist wieder so ein innovativer Ansatz, ganz konkret dran, an dem, was wirklich die Problemlagen sind. Weil wir verlieren zu viele Menschen wieder, die das Land wieder verlassen. Und darum geht es uns. Und die Wirtschaft nimmt das dankbar auf, begleitet das sehr positiv, weil der Fachkräftemangel, der ist ja ganz offensichtlich und wir brauchen dazu Einwanderung.
Was jetzt gar nicht so ein innovativer Vorschlag ist, ist ja die Anerkennung von Berufsabschlüssen und dass das schneller gehen muss.
Richtig.
Ist das Landesverwaltungsamt zuständig an vielen Stellen?
Richtig.
Sie sind ja als Innenminister im Hauptberuf auch oberster Dienstherr. Richtig. Warum geht denn das immer noch nicht schneller?
Ja, das geht schneller. Wir haben jetzt auch mehr Personal dorthin gebracht und es ist eine deutliche Beschleunigung eingetreten. Es ist aber nicht ganz trivial und darauf weise ich gerne auch hin, weil andere Parteien uns glauben machen wollen, dass das alles so ratzfatz gehen kann. Zum Beispiel, wenn man jetzt ausländische Ärzte hier, sage ich mal, dass man das überprüft, deren Abschlüsse und deren Qualifikationen. Das ist nun mal ein umfassender Prozess. Der muss noch besser werden und noch schneller werden. Das ist natürlich auch eine Aufgabe für das Landesverwaltungsamt und für die nächste Legislatur. Aber Sorgfalt geht an dieser Stelle vor. Wir können uns nicht erlauben, dass irgendwelche Quacksalber hierher kommen und sagen, ich bin Arzt, ich habe da und da mein Studium gemacht und dann werden sie auf die Menschheit losgelassen. Was passiert dann, wenn es zu solchen Fällen kommt, dass Menschen zu Tode kommen, weil Leute eben nicht so Kunstfehler begangen haben? Dann wird sehr schnell nach der politischen Verantwortung gefragt, wie konnte dieser Mann, diese Frau ins Land kommen. Deshalb ist eine gewisse Verantwortung damit verknüpft. Deswegen sage ich auch immer Vorsicht an der Bahnsteigkante. Schnelligkeit ist wunderbar, brauchen wir auch. Aber gerade in den Gesundheitsberufen ist auch Qualität wichtig. Ich will das Landesverwaltungsamt jetzt hier nicht aus der Verantwortung geben und mich selbst auch nicht. Das wird eine der großen Herausforderungen sein, um auch Einwanderung zu beschleunigen.
Einerseits brauchen wir Einwanderung, andererseits haben wir geflüchtete Menschen, die hier angekommen sind. Gelingt es, diese in Berufen zu bekommen?
Nicht so, wie es sein sollte.
Ist warum
ja vollkommen
nicht?
Klar. Naja, weil auch da, sag ich mal, gewisse Regeln gibt, die uns im Weg standen. Also zum Beispiel die Arbeitsverbote natürlich für Asylbewerberinnen und Asylbewerber. Das hatte auch einen gewissen Grund, als diese Arbeitsverbote gemacht wurden, weil man natürlich vermeiden wollte, dass dass die Einwanderung übers Asylrecht quasi eine Einwanderung ist, die durch ökonomische Motive geprägt ist, so muss man so zu formulieren. So, jetzt ist aber so, wir können wirklich jede helfende Hand gebrauchen. Und deshalb muss man auch so schnell wie möglich gucken, dass Menschen, die hier ins Land gekommen sind, auch Asylbewerberinnen und Asylbewerber in Arbeit kommen, Arbeitsverbote aufheben. Aber natürlich muss man Integration in Form von Sprachkursen alles intensivieren. Es ist wie immer im Leben, es sind ja ganz viele Faktoren, die zusammenkommen. Also bürokratische Hürden abbauen. Warum sind in Deutschland so wenige Geflüchtete aus der Ukraine in Arbeit? Weil wir die Logiken der Vergangenheit angewandt haben, erst qualifizieren und dann hochwertig in Arbeit bringen. Ich glaube, und das geschieht ja jetzt auch, Hubertus Heil macht das ja auch, Jobturbo, du kriegst die Leute auch in Arbeit, wenn sie noch nicht perfekt Deutsch reden. Sie qualifizieren sich dann quasi on the job und können dann sich wieder hocharbeiten.
Also erst Arbeit und dann Integration quasi.
Also erst die Leute so schnell wie möglich in Arbeit bringen. Weil das natürlich auch dann das bewirkt, was notwendig ist, dass Menschen, die zu uns kommen und die auch hier bleiben wollen und arbeiten wollen, dass das denn eben möglich ist. Und dass sie nicht in unseren sozialen Sicherungssystemen lange Zeit verharren, weil das verursacht natürlich auch wieder Probleme mit denjenigen, die hier schon lange in diese Systeme eingezahlt haben und sich die Frage stellen, was ist eigentlich los?
Ja. Viele Menschen haben Sorge vor, sagen wir es mal, Übergriffen von Flüchtlingen. Ist so, die Sorge besteht. Kann man was entgegnen Sie diesen Menschen?
Also ich nehme das sehr ernst. Und es ist ja auch so, dass die Kriminalitätsstatistik durchaus auch so ist, dass da die Zuwandererkriminalität zugenommen hat. Das heißt, wir müssen uns dieser Frage stellen. Mehr noch, wir müssen dagegen vorgehen. Und da gibt es immer zwei Möglichkeiten, präventiv und repressiv. Präventiv heißt, so alles dafür zu tun, dass es eben nicht zu Situationen kommt, sage ich mal, dass es zu Reibungen kommt, also die Situation in den Erstaufnahmeeinrichtungen verbessern, ja, Konflikte, Stresssituationen entschärfen, indem die Unterbringung dort besser ist. Aber natürlich auf der anderen Seite auch dafür sorgen, dass die Menschen schnell in Arbeit kommen, weil Arbeit verhindert Kriminalität.
Aber was heißt denn gerade in der Erstaufnahme, was heißt Unterbringung verbessern? Man kann ja jetzt Dinge verbessern, indem man zum Beispiel, wie Sie das gemacht haben, die Halle in Hermsdorf, wo Menschen ja unter menschenunwürdigen Bedingungen gelebt haben, geschlossen hat. Das haben Sie gemacht, das haben Sie geschafft, seit Sie die Verantwortung übernommen haben. Deswegen ist ja die Unterbringungssituation zum Beispiel in Suhl auf dem Friedberg auch nicht besser geworden. Und darüber reden wir über viele Jahre jetzt schon.
Woran machen Sie das fest, dass das nicht besser geworden ist?
In Soja von Friedberg sind immer noch 1.000 oder 900 Leute zuletzt gewesen. Ja. Vom Landesverwaltungsamt hört man, oder von dem Leiter, dem letzten Leiter dort unten, hat man immer gehört, mit 800 Menschen, die hier leben, können wir das Ganze sehr geräuschlos betreiben. Das heißt, über die 800 sind wir immer noch drüber. Daran mache ich das jetzt erstmal fest.
Ja.
Nur an den reinen Zahlen.
Also ich lade Sie ein, wir besuchen die Erstaufnahmeeinrichtung und Sie werden, wenn Sie die Zustände davor gesehen haben, werden Sie sehr, sehr viele Verbesserungen feststellen. Wir sind noch nicht am Ziel in Suhl. Aber ich möchte nur mal auf die Einrichtung in Gera hinweisen, die wir erschlossen haben, die wir gegen große Widerstände, Sie erinnern sich an Demonstrationen und so weiter, dort ist es großzügiger, dort ist es heller, jeder hat seinen Bereich und es kommt so gut wie zu keinen Zwischenfällen. In Suhl haben wir leider die Situation gehabt, dass, ich sage es mal ganz offen, meine Vorgänger an der Stelle ziemlich versagt haben, was das, die Situation, die hygienischen Verhältnisse anbelangt. Wir hatten dort Schädlinge, wir hatten Schimmel, das war gesundheitsschädlich. Ich habe das beseitigt. Es ist so.
Ja, wenn Sie über Vorgänger reden, reden Sie über die grüne Migrationsministerin
Frau Dehnstedt. Und wir haben auch deutliche Verbesserungen. Und ich habe ja auch ad hoc eine Taskforce eingesetzt, die da auch für Sicherheit sorgen soll. Es gibt immer noch Reibungen, weil tatsächlich mit den beiden Gebäuden, die jetzt noch in Betrieb sind, uns fehlt ein drittes Gebäude, um das zu entspannen. Und das wird in Kürze der Fall sein. Ja?
Also was heißt das?
Dass das Gebäude 18 Ende des Monats, Anfang August, soweit wieder hergerichtet ist, dass wir dort wieder Menschen unterbringen können. Da wurden die sanitären Einrichtungen saniert und so weiter und so fort. Das heißt, wir schaffen sukzessive, Schritt für Schritt, ganz konkret Lösungen. Das ist mein politischer Anspruch und den haben wir an dieser Stelle auch erfüllt. Und dass jetzt im Spiegel auch nochmal Zahlen präsentiert wurden aus dem letzten Jahr, wo man dann postuliert hat, ja, die Kriminalität hat dort zugenommen, ist einfach nicht mehr aktuell. Und ich verstehe es auch nicht, warum mit alten Zahlen gearbeitet wird. Bei uns kann man jederzeit die neuen Zahlen abfragen. Wir haben einen deutlichen Rückgang. Auch was die Stadt anbelangt, auch was das Thema Ladendiebstahl anbelangt. Ich habe mit Gewerbebetreibenden mich zusammengesetzt, ohne Presse. Und die haben ganz offen mit mir gesprochen. Weil das manchmal hilft, auch im geschlossenen Kreis.
Die haben ja vorher auch immer ganz oft mit Medien gesprochen. Vielleicht war da Sensibilität auch da.
Ich war schon öfter, auch als ich noch nicht zuständig war. Ich bin dort auf Streife gewesen mit Hundeführern und so weiter. Jetzt bin ich für den gesamten Bereich zuständig. Jetzt kann ich agieren und das tue ich auch. Und wie gesagt, die nächste Woche nochmal auf Streife. Ich besuche diejenigen, die dort auch zugegen waren, als wir uns ausgetauscht haben. Es ist noch nicht so, wie es letztendlich sein soll. Das gebe ich gerne zu. Wir müssen daran hart arbeiten. Aber die Einrichtung in Suhl wird geschlossen.
Das wo, und wo wird die neue gebaut?
Das sage ich Ihnen nicht, weil die Entscheidung noch nicht gefallen ist. Ich kann Ihnen doch nichts verkünden, was noch nicht entschieden ist.
Okay, Sie verkünden,
wenn es entschieden ist. Wir haben auch Grundstücke, die geeignet sind. Ich habe die LEG, ein erfahrener Partner. Und auch das, gut, ich weiß halt nicht, ob ich noch in Verantwortung bin. Das haben die Wählerinnen und Wähler in der Hand.
Aber Sie sind ja optimistisch.
Ich baue die neue Landesfeuerwehrschule, ich baue einen neuen Campus in Meiningen für die Polizei und ich baue eine Erstaufnahmeeinrichtung, die sich bundesweit sehen lassen kann. Das sage ich jetzt einfach mal so. Und wenn Sie in die Vergangenheit zurückschauen, ich bin seit 9 Jahren in der Politik hier in Thüringen und seit 7 Jahren übrigens der natürlich am dienstälteste Innenminister in der Geschichte Thürings.
Ich habe es in der Anmoderation nicht gesagt. Ne?
Ich habe immer Wort gehalten.
Gut, dann sprechen wir jetzt tatsächlich nochmal über ein Thema, das letzte große Thema. Wir sind auch schon in der Zeit ziemlich weit fortgeschritten, für das Sie natürlich auch zuständig sind. Polizei. Ja? Im Programm stehen 300 Polizeianwärter jährlich in Ihrem Wahlprogramm. Das sind ja Zahlen, diese 300, die kennen wir ja schon. Aber ich frage Sie tatsächlich, woher in Zukunft nehmen diese 300? Also diese Zahlen sind selten erreicht worden in den vergangenen Jahren.
Das stimmt nicht.
Das stimmt nicht?
Nein. Wir haben für den jetzigen Einstellungsjahrgang 7-mal mehr Bewerbungen als Stellen. Wir haben über 2000 Bewerbungen bekommen.
Ja, aber Bewerbungen sind natürlich noch keine Anwärter, ne?
Wir haben mittlerweile die 300 schon voll. Und was ich mit großer Freude feststelle und was mir berichtet wird, dass die Qualität auch stimmt. Also die Qualität in der Weise, dass dort hochqualifizierte Menschen sich bewerben für beide Laufbahnen. Mhm. Und Warum ist uns das geglückt? Weil wir tatsächlich einiges an Verbesserungen geschaffen haben für die Polizei. Schauen Sie sich die Ausrüstung an. Schauen Sie sich die Digitalisierung an. Schauen Sie sich die neue Unterkunft in Meiningen an. Da können wir uns bundesweit sehen lassen. Und jetzt haben wir auch, was die Nacht- und Wochenendzuschläge anbelangt, eine Aufstockung hinbekommen, dass bundesweit sind wir führend. Das kleine Thüringen. Eine neue Mitteldistanzwaffe haben wir angeschafft, die bundesweit zu den Besten gehört. Auch wenn sie nicht aus Thüringen kommt, was ich bedauerlich finde, aber das beste Produkt soll gekauft werden. Es gibt keine Corsas mehr. Es gibt sehr viel mehr Cops.
Wenn Sie davon reden, das müssen wir, glaube ich, jetzt erklären. Es gibt keine Corsas mehr. Es gibt sehr viel mehr Kontaktbereichsbeamte. Das sind die Cops, die immer in diesen kleinen Opel Corsa, die in Thüringen zum Landesbild gehört haben, rumgefahren sind. Und jetzt haben wir ja gerne weiter im Text. Opel, was fahren die jetzt?
Die fahren Turans.
Turans.
Also, ich glaube, das Standardprodukt. Und das ist großzügig. Und da gehört auch alles rein, was ein Polizist dann braucht, weil die Cops sind ganz normale Polizisten, sind eben nicht der Schutzmann an der Ecke, sondern die müssen im Ernstfall tatsächlich auch bei terroristischen Lagen eingreifen können und so weiter. Und das machen die auch. Die Cops, das ist eine ganz wichtige Einrichtung. Wir haben die Zahl deutlich erhöht. Also was Sicherheit anbelangt, muss mir keiner hier irgendwie irgendwas vor die Nase halten, so nach dem Motto, es steht schlecht.
Was ja, die Polizistinnen und Polizisten, die beschweren sich schon irgendwie. Es gibt nicht genug Leute, ja, wer ist ja...
Ja, aber das ist so ein bisschen...
Überarbeitet das schon, und...
das müssen Sie jetzt schon...
Das ist also, aber schon... Nee, das ist schon eine Sache, die auch immer wieder aufkommt. Also das ist wirklich jetzt nicht aus der Luft gegriffen.
Also ich setze mich gern auch mit konkreten Beschwerden jetzt, sag ich mal, von Interessenvertretungen, Gewerkschaften oder auch Personalräten auseinander, aber nicht so ein bisschen so das Gefühlte, was Polizei anbelangt. Wenn ich auf der Straße unterwegs bin, ich treffe Kolleginnen und Kollegen der Polizei, im Dienst oder privat, habe ich immer ein offenes Ohr und ein Handshake. Das wissen die Kolleginnen und Kollegen auch.
Da hat die noch nie einmal gesagt, oh Gott.
Doch, es gab schon Beschwerden. Ich habe ja auch mehrfach Streifen mitgemacht. Meine persönliche Polizeidienststelle ID Nord hier in Thüringen, in Erfurt. Und natürlich weiß ich, dass, als ich zum ersten Mal dort war, vor 7 Jahren, hieß es, wir sind überaltert, wir sind zu wenige. Der Altersdurchschnitt in dieser Dienststelle, und das ist nicht die einzige, ist rapide gesunken. Beim Inspektionsdienst Nord hier in Erfurt ist der Durchschnitt 32 Jahre. Suchen Sie mir mal eine andere staatliche Behörde, wo das so ist.
Das machen wir jetzt an der Stelle nicht. Ich will Ihnen tatsächlich noch mal eine Sache unter die Nase halten, weil Sie ja gesagt haben, mit Sicherheit brauche ich Ihnen nicht mehr kommen.
Kriege ich noch mal einen Schluck Wasser. Wenn der Herr Klaus jetzt schon so anfängt, dann brauche ich
noch mal. Dann halte ich Ihnen jetzt wirklich noch mal eine Sache unter die Nase. Sollen Sie mal, Herr Mayer, mal kriegen Sie das mit Ihrem Spitzenpersonal bei der Polizei mal in den Griff. Polizeipräsident nicht besetzt, Abteilungsleiter 4 kommissarisch besetzt. Wann wird denn das?
Ja, wenn ich...
Oder brauchen wir den Polizeipräsidenten nicht mehr? Macht der Herr Quittenbaum als Vize eigentlich ganz
gut? Herr Klaus, Sie wissen ja, worin es liegt. Es gibt Konkurrentenklagen, die liegen bei den entscheidenden Gerichten. Und dem kann ich nicht vorgreifen. Auch als Innenminister nicht. Ich bedauere das sehr. Glauben Sie mir, ich bedauere das sehr. Aber so ist es nun mal. Das ist das gute Recht desjenigen, der nicht zum Zuge gekommen ist. Und das blockiert natürlich eine ganze Menge. Das kann ich nicht auflösen. Ich täte es gerne. Und insofern sind mir manchmal natürlich auch die Hände gebunden. Trotzdem, ich lege die Hand ins Feuer, sowohl für mein Ministerium, also für die Polizeiabteilung, als auch für die LPD. Das sind gute Leute. Und wir werden in Zukunft, sofern die Gerichte dann auch entscheiden, auch eine gute Lösung bekommen.
Okay, das war jetzt in Kurzform die Causa Polizeipräsident. Dann gibt es ja noch die Frage Abteilungsleiter Polizei in Ihrem Haus. Da sollte es eine Umsetzung geben, aus verschiedenen Gründen, auch weil Sie jetzt die Zuständigkeit für Migration übernommen haben. Konnte das dann nicht der von Ihnen favorisierte Abteilungsleiter 3 werden, der jetzt Abteilungsleiter, also noch nicht werden, soll es ja immer noch werden. Wann wird denn das dann jetzt endlich mal vollzogen?
Naja, das hat ja auch Gründe. Wir sprachen ja eben über das Thema Migration.
Genau.
Das war jetzt erstmal prioritär. Auch da geht es bei mir wieder darum, Probleme lösen. Nicht auf eine Art und Weise Personalpolitik betreiben, dass ich vielleicht jemandem einen Gefallen täte, aber dann auf einer anderen Stelle wieder ein Problem habe. Und das Thema Unterbringung, Migration, Abschiebung ist prioritär momentan. Also nicht Abschiebung um der Abschiebung willen, sondern Abschiebung von den Leuten, die gehen müssen. Und das sind einige. Wir haben da auch einiges getan. Wir haben die Abschiebezahlen deutlich nach oben gebracht. Wie gesagt, nicht um einfach abzuschieben, sondern da den Rechtsstaat zur Geltung zu bringen. Und das war prioritär. Und wir kommen da gut voran. Deshalb haben wir diese Personalie aufgeschoben. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Also insofern kann ich Sie da beruhigen. Da wird es auch da wird's eine gute Lösung geben.
Dann sind wir jetzt schon fast
am Ende. Bei deiner letzten Frage, oder?
Bin ich jetzt schon bei der letzten Frage, genau. Herr Mayer, ich habe es ja in der Anmoderation gesagt, Sie wollten die Thüringerinnen und Thüringer kennenlernen, auf dem Land kennenlernen, sind einst nach Friedrichroda gezogen, als Sie hierher gekommen sind. Damals waren Sie, glaube ich, noch, waren Sie schon Innenminister oder noch Staatssekretär? Ich weiß es gar nicht mehr.
Da war ich schon Innenminister.
War Sie schon Innenminister, ne? Jetzt sind Sie doch wieder zurückgekommen in die Landeshauptstadt und wohnen hier. Warum haben Sie denn jetzt Landflucht begangen in Thüringen?
Wissen Sie, es gibt manchmal auch ganz private Dinge im Leben eines Ministers. Gibt es auch. Und diese Wohnung in Friedrichroda, die war schön, aber für uns nicht mehr geeignet. Das Haus wurde verkauft. Und dann war natürlich die Frage, stand die Frage im Raum, wie wir das alles, wir beide, meine Frau und ich, die ja auch beruflich sehr stark eingebunden ist, wie kriegen wir das eigentlich unter einen Hut? Weil es natürlich irgendwas ist, wo ich sagen würde, nah dran an den Menschen ist für mich das Zentrale. Ich habe weiterhin sehr gute Kontakte nach Friedrichroda. Ich stand gerade letzte Woche vom Edeka in Friedrichroda und sehr viele Menschen beim Infostand, sehr viele Menschen sind auf mich zugegangen. Und wir können einfach aus den Erfahrungen und aus den Freundschaften, die ich da geschlossen habe, kann ich auch weiterhin zehren. Und es ist ja noch nicht aller Tage Abend. Friedrichroda ist ein wunderbarer Ort zum Wohnen. Und ich vermisse auch den Wald und die Natur. Aber es gibt bei mir halt auch noch private Dinge. Meine Tochter, meine Frau, Politik ist wichtig, bestimmt mein Leben. Aber an der Stelle muss ich eine schwere Entscheidung treffen. Und die habe ich so getroffen. Und vielleicht ist es irgendwann auch mal so weit, dass es gut ist.
So, und mit diesen privaten Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt heute.
Herzlichen Dank, Herr Mayer, für das klare und deutliche Gespräch.
Jetzt haben wir noch gar nicht über Rente gesprochen und all die Themen, die eigentlich auch wichtig sind. Aber
ja, weil Sie so viel
geredet haben.